Islam und Judentum. Ist Aussöhnung möglich? Seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 sind die Fronten zwischen Muslimen und Juden verhärteter denn je. Dabei liegen im Judentum die Wurzeln des Islam, argumentiert Mohanad Korchide. Ohne Judentum kein Islam, heißt das Buch, das der Professor für islamische Religionspädagogik und Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster gerade vorgelegt hat. Guten Tag, Herr Professor Korchide.
Guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Welche Rolle spielt das Judentum in Koran und Sunna?
Wenn man den Koran chronologisch liest, dann stellt man fest, dass von Beginn der Verkündigung Mohammeds Moses die Figur, die so stark im Mittelpunkt steht. Ist es nicht, wie viele annehmen würden, Abraham? Ist es nicht Jesus? Ist es nicht Mohammed selbst, sondern ist es Moses? Weil der Monotheismus auf der arabischen Halbinsel schon vor Mohammeds Zeit verbreitet war, eben durch das Judentum an erster Stelle. Also das heißt, Mohammed hat versucht, sich selbst zu legitimieren, seine Botschaft zu legitimieren durch dieses Argument, so wie Moses, ich auch. Das, was ich jetzt mache, was ich verkünde, den Monotheismus, ist das genau, was Moses verkündet hat. Das heißt, diese jüdischen Erzählungen, die wir in den jüdischen Quellen kennen, die kommen sehr intensiv im Koran vor. Fast alle Prophetenfiguren, die im Koran vorkommen, die sind auch welche, die wir in der hebräischen Bibel oder im Alten Testament kennen. Und deshalb dieses provokante Titel des Buches, ohne Judentum kein Islam. Es geht nicht alleine darum, dass jetzt diese Kontinuität zwischen Judentum und Islam, sondern es geht um die Legitimation der Botschaft Mohammeds, indem er sich auf jüdische Erzählungen berufen hat.
Das heißt, es gibt eine ganz starke Verbindung auch zwischen Judentum und Islam, eine, die auch positiv gewertet werden kann. Aber der Historiker Michael Wolfsohn hat hier in dieser Sendung mal von einer feindlichen Nähe der monotheistischen Religionen, gerade Islam und Judentum, gesprochen. Stimmt das denn?
Man muss unterscheiden zwischen dem, was jetzt in den Quellen steht, wie die Genese dieser Quellen ist. Und wie gesagt, da kann man sagen, die Grundlagen des Islams liegen im Judentum, also so eine enge Verwandtschaft zwischen beiden Religionen. Das ist das eine. Aber das andere sind die politischen Entwicklungen im Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte bis heute zum Nahostkonflikt. Und diese Entwicklungen im Laufe der Zeit, die haben leider schon zu gewissem feindschaftlichen Verhältnis geführt, also heute. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Das Verhältnis zwischen Islam und Judentum ist alles andere als entspannt. Im Gegenteil, da sieht man auch an den empirischen Daten, gerade in islamischen Kontexten, in den islamischen Ländern, auch bei uns hier in Deutschland, in der islamischen Community, ist der Antisemitismus, ja sogar der Antijudaismus, muss man auch klar sagen. Das heißt, der religiös begründete Antisemitismus stärker als unter anderen Gruppen. Das heißt, es gibt schon eine gewisse feindschaftliche Haltung und diese gehört dekonstruiert und ersetzt durch eine positive Haltung, positives Verhältnis beider Parteien.
Herr Professor Korchide, die Einstellung des Islam zum Judentum ist dann, wenn ich Ihnen folge, eher eine Frage der Auslegung und nicht im Islam angelegt.
Es ist nicht nur eine Frage der Auslegung, sondern eine Frage der Erzählung. Welche Erzählungen setzen sich durch? Wenn man heute, und das habe ich gelernt in meiner Arbeit in Gefängnissen in den letzten Jahren mit radikalisierten Islamisten, kaum jemand konnte mir seine anti-westliche oder islamistische oder antisemitische Haltung religiös begründen, aber alle wussten, dass sie Recht haben, dass sie bereit waren, sogar Anschläge zu verüben im Namen des Islams. Aber keiner war in der Lage, mir zu sagen, wo sind die Grundlagen, wo steht was im Koran oder in der Sunna des Propheten. Aber die Erzählungen, diese antiwestliche Erzählung, genauso im Antisemitismus, man erzählt sich und hat sich diese Erzählung so stark etabliert im Laufe der letzten Jahrzehnte von einer antijudaistischen Haltung, Judentum, Juden seien Feinde der Muslime. Und die Lösung liegt aber auch darin, das heißt, gelingt es uns, eine positive Erzählung, eine projüdische Erzählung zu etablieren als selbstverständlichen Teil des muslimischen Bewusstseins, sodass es einfach zum Selbstverständnis der islamischen Praxis wird, dass man jüdisches Leben nicht nur einfach toleriert, sondern anerkennt und proaktiv sogar schützt, fördert. Auch das ist das Ziel, diese positive Erzählung zu etablieren.
Für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer dürfte gar nicht bekannt sein, welche antijüdischen Stereotype und Narrative es unter Muslimen überhaupt gibt.
Es gibt welche, die schon auf das 7. Jahrhundert zurückgehen. Da wird erzählt, Juden hätten den Propheten Mohammed vergiftet. Mohammed habe jüdische Stämme in Medina vernichtet, weil sie sein Hauptfeind dargestellt hätten. Im Laufe der Zeit haben sich weitere Erzählungen etabliert. Juden seien schuld an allem, was schlecht in der islamischen Geschichte verlaufen ist, seien schuld daran, dass wir heute diktatorische Regime haben, seien schuld an Ausbeutung der islamischen Welt, gerade im wirtschaftlichen Sinne.
Warum haben diese Erzählungen sich denn durchsetzen können?
Man braucht immer wieder ein Feindbild, also wenn man sich das leicht machen will, warum funktioniert die islamische Welt heute nicht mehr so wie einst im 9., 10., 11., 12., 13. Jahrhundert, da war der Islam eine Hochkultur, dann sucht man nach Lösungsansätzen. Wenn man nicht selbstkritisch ist, dann sucht man die Erklärung in der Außenwelt. Wer sei schuld hier in der Außenwelt? Und heute ist das der Nahostkonflikt, der eine entscheidende Rolle spielt, seit 1948 oder sogar seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist eine wichtige, nicht Ursache, aber eine begünstigte Größe weiterhin, die diese antijüdische Haltung unterstützt, leider.
Der Islam spielt im Leben der Gläubigen ja eine große Rolle, größere Rolle als beispielsweise das Christentum im Leben von Christen. Ist die politische Instrumentalisierung da eingebaut?
Definitiv. Also wenn man sich fragt, was ist der Grund, dass antijüdische Erzählungen sich im Laufe der Jahrhunderte etabliert haben, dann merkt man schon die starke politische Instrumentalisierung. Ein Beispiel, das, was ich vorhin erwähnt habe, diese Erzählung, Mohammed habe in Medina jüdische Stämme vernichtet. Diese Erzählung geht auf das 9. Jahrhundert zurück. Das heißt, im 9. Jahrhundert hat man versucht, Dinge sich zu erzählen, die judenfeindlich ist, um eine bestimmte antijüdische politische Haltung zu legitimieren, um Juden zu unterdrücken, rein politisch. Und so hat man Erzählungen erfunden, sie etabliert politisch. Und das geht bis heute, wenn man sich zum Beispiel Gruppierungen für Hamas sich anschaut, die instrumentalisieren koranische Stellen, die legen sie entsprechend aus, um ihre Machtstellung zu legitimieren, die sehr stark auf antijüdischen Grundlagen basiert.
Sie haben nun gesagt, man könne auch eine oder man solle, Desiderat, eine positive oder positive Narrative mit Blick auf das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen etablieren. Aber wie müsste der Koran denn dann gelesen werden, um ein pro-jüdisches Narrativ zu entdecken?
Dazu gehören zwei Schritte. Im ersten Schritt müssen die Auslegungen, die antijüdisch sind, die stark verbreitet sind, dekonstruiert werden. Und das mache ich ja im Buch. Ich zeige, dass gewisse Auslegungen, dass der Text das gar nicht hergibt, sondern das sind Auslegungen, die antijüdisch sind, die im Laufe der Jahrhunderte sich etabliert haben, eben aus politischen Gründen, nicht aus theologischen Gründen. Das ist der erste Schritt, Dekonstruktion von antijüdischen Auslegungen. Der zweite Schritt ist, diese Potenziale, die im Koran sind, die pro-jüdisch sind, sie auszuarbeiten, sie an die Oberfläche zu bringen und sichtbar zu machen und sie in das Bewusstsein des Muslimseins auch zu etablieren, wie zum Beispiel eben dieses starke Argument, jüdische Erzählungen dienten Mohammed als Grundlage für seine Verkündigung, um sich selbst als Prophet zu legitimieren und seine Authentizität auch zu fördern hier bzw. zu unterstützen. Und ohne diesen Rückbezug auf das Judentum hätte Mohammed keine Chance. Und deshalb wundert es ja nicht auch, dass Muslime viele Jahre zur Mohammedzeit Richtung Jerusalem gebetet haben, die jüdischen Speisevorschriften sich angeeignet verwendet haben und vieles mehr aus dem Judentum sich zu eigen gemacht haben. Also viele islamische Vorschriften, die stammen einfach aus dem Judentum, die Muslime bis heute noch beibehalten haben.
Studien belegen es offenbar, dass Muslime mit starker religiöser Praxis also stärker anfällig für antisemitische Haltungen sind. Dann müsste bei der Vermittlung von pro-jüdischen Narrativen oder Haltungen eigentlich woanders angesetzt werden, bei den Geistlichen, oder?
Das ist ein ganz wichtiger und zentraler Punkt. Tatsächlich, die empirischen Studien zeigen, dass je religiöser die Menschen sind, je mehr sie Moscheegemeinden besuchen, desto anfälliger sind sie für antisemitische Erzählungen. Das heißt, da geschieht etwas Falsches in der religiösen Ausbildung. Menschen, die religiös interessiert sind, bekommen starke antijüdische Erzählungen als Teil der islamischen Lehre. Und da muss man ansetzen. Und deshalb spreche ich nicht nur von Antisemitismus, sondern von Antijudaismus, also religiös begründete antijüdische Haltung. Und da müssen wir ansetzen in der Ausbildung von Geistlichen, von Imamen, von Religionslehrerinnen und Lehrern, in der Vermittlung im Religionsunterricht, in den Moscheegemeinden, aber auch in den Familien, in der Jugendarbeit. Überall dort, wo religiös vermittelt wird, da müssen wir und brauchen wir auch neue Grundlagen für eine pro-jüdische Auslegung des Islams. Es scheint so, dass innerhalb der islamischen Lehre heute, der islamischen Theologie, in der islamischen Pädagogik eine starke antijüdische Haltung sich etabliert haben, die wir bewusst oder unbewusst weitergeben an unsere Jugend, an die nächsten Generationen. Dieser Prozess muss abgebrochen werden und ersetzt durch pro-jüdische Haltungen, die weitergegeben werden sollten.
Dann gibt es unter islamischen Theologen und Geistlichen also nicht gerade eine große Bereitschaft, das religiöse, sagen wir mal, Primat oder die Alleinstellung des Islam abzubauen.
Wenn man sich die islamische Geschichte anschaut, es war mal anders. Also die Muslimen in Andalusien, die waren viel entspannter, wenn es um das Verhältnis zum Judentum ging. Heute, leider, ist das Ganze durch den Nahostkonflikt getrübt. Es scheint so, dass es fast unmöglich ist, über Islam und Judentum heute zu reden, ohne über den Nahostkonflikt zu reden. Deshalb, man muss realistisch sein, ohne dass wir zu einer Lösung kommen, eine politische Lösung des Nahostkonflikts, wird es nicht wirklich realistisch sein, dass wir die Versöhnung zwischen Musliminnen und Muslimen auf der einen Seite und dem Judentum bzw. Menschen jüdischen Glaubens zu etablieren. Da brauchen wir auch realistische politische Lösungen.
Da beißt der Hund sich aber irgendwie in den Schwanz. Also wenn die politische Indoktrinierung auch über die Moscheen läuft, dann aber die Theologen und Geistlichen nicht bereit sind, sich mit diesen zweifelhaften Argumenten oder Bestandteilen des Islam auseinanderzusetzen, dann gibt es doch eigentlich keine Lösung.
Naja, wir haben hier in Deutschland eine wichtige Ressource. Das ist der islamische Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, entsprechend schulischen Standards. Dieser Unterricht wird ja beaufsichtigt, ja auch vom Staat, von entsprechenden Stellen. Und da haben wir durch diesen islamischen Religionsunterricht einen optimalen Zugang zu der Jugend. Das ist das eine. Das andere, da fehlen noch, und das ist ein Vakuum in den sozialen Medien, da fehlen vernünftige Angebote, wo oder Plattformen auch. Wir haben etwa von je 10 Plattformen, die sich mit dem Islam beschäftigen in den sozialen Medien, 9 von 10 haben problematische oder sogar islamistische Inhalte, die verbreitet werden und weitergegeben werden an die nächsten Generationen. Da fehlen hier Projekte, wo wir junge Menschen erreichen können mit den positiven Erzählungen. Das heißt, es sind längst nicht mehr die Moscheegemeinden, die jetzt das letzte Wort sprechen. Immer weniger junge Menschen gehen überhaupt in die Moscheen. Das heißt, wir können im Religionsunterricht ansetzen, sozialen Medien, Jugendarbeit, im Bildungssystem, wo wir da Zugriff haben, auch auf die nächsten Generationen. Und nicht nur im Religionsunterricht, wenn ich Bildungssystem meine, dann auch in der politischen Bildung in den Schulen, in verschiedensten Fächern, so als eine Quermenge zu allen Fächern, die unterrichtet werden, sollten diese pro-jüdischen Erzählungen etabliert werden.
Die Studenten, die Sie in Münster unterrichten, die waren aber doch sicher jahrelang in Moscheegemeinden, wo sie antijüdische, auch antijüdische Äußerungen gehört haben, Narrative gehört haben. Wie gelingt es denn Ihnen, diesen Studenten, das pro-jüdische Narrativ des Islam zu vermitteln?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die uns auch beschäftigt. Wir haben eine Studie durchgeführt, eine empirische, quantitative, und Folgendes festgestellt. Die Studierenden im ersten Semester, die zu uns kommen, also am Beginn des Studiums, wir haben festgestellt, sie haben stark geprägte antisemitische Haltungen. Das heißt, sie bringen diese mit schon. Und Sie können sich vorstellen, wer interessiert sich jetzt, um islamische Theologie zu studieren. Das sind meist Menschen, die selbst religiös sozialisiert sind in den Moscheegemeinden oder in den Familien. Und wie man festgestellt hat, innerhalb dieser religiösen Sozialisation werden zum Teil auch antijüdische Positionen weiter vermittelt. Und das spiegelt sich auch in dieser Studie, die zeigt, die jungen Menschen, die kommen zu uns mit Vorbehalten, wenn es um Judentum geht. Aber, und das ist das Erfreuliche jetzt auch für uns, wir stellen fest in dieser Studie, im Laufe der Jahre, das heißt, je fortgeschrittener sie sind, bis sie in der Phase des Masterstudiums, also nach etwa 3 oder 4 Jahren Studium, dann nimmt diese antisemitische und antijüdische Haltung rapide ab. Das heißt, im Laufe des Studiums gelingt es uns offensichtlich, hier diese antijüdischen Haltungen zu dekonstruieren, sie zu ersetzen mit pro-jüdischen. Wir erreichen jetzt nicht die großen Mengen an Jugendlichen durch das Studium, aber diejenigen, die wir erreichen, sind Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die junge Menschen an den Schulen vor allem erreichen, beziehungsweise wir erhoffen uns, dass einige auch in Betrieben tätig werden, wo sie in der Jugendarbeit, vielleicht in Moscheegemeinden, in der sozialen Arbeit auch junge Menschen erreichen werden. Und da bleiben wir optimistisch, auch wenn, wie gesagt, diese Nachrichten aus dem Nahen Osten irgendwie im Wege stehen, weil ich erlebe es selbst auch in meinen Lehrveranstaltungen, wenn ich bemüht bin, pro-jüdische Erzählungen religiös zu begründen, dann steht immer wieder der ein oder andere Student oder Studenten mit dem Argument, ja, aber das, was in Gaza jetzt geschieht, das kann doch nicht sein und so weiter. Also ich merke, bei den jungen Menschen ist es sehr schwierig, hier zu unterscheiden zwischen bestimmten politischen Entwicklungen oder die Politik jetzt Netanyahu zum Beispiel auf der einen Seite und grundsätzliche Fragen des Verhältnisses zwischen Islam und Judentum.
Und wie sieht es bei islamischen Predigern und Theologen aus? Also gibt es so etwas wie eine kontroverse wissenschaftliche Debatte, die auch ihre Argumente zulässt?
Ich merke gerade in den Kontexten, in denen ich mich beschäftige, wenn es um etablierte Theologinnen und Theologen, es ist nicht so einfach, das Thema rein sachlich anzugehen. Da spielen Emotionen eine entscheidende Rolle. Also ich selbst auch komme ja aus einer palästinensischen Familie. Ich habe es bemerkt, als das Buch schon angekündigt ist, dass von meiner engsten Verwandtschaft Nachrichten kamen, warum jetzt dieses Buch, das pro-jüdische Erzählungen, also wo manche ganz skeptisch sind, sagen, ja, aber schau mal, was die da in Gaza machen. Entsprechend auch manche Theologinnen und Theologen, mit denen ich rede, vor allem, wenn sie aus der arabischen Welt kommen, dann haben sie Vorbehalte aus politischen Gründen, überhaupt das Thema jetzt konstruktiv anzugehen. Sie wollen erst einmal über das Politische reden und über die Situation in Gaza. Ist es nicht so einfach momentan. Wir bewegen uns nicht auf einem neutralen Boden, sondern auf unglaublich emotional hoch aufgeladenen Boden.
Eigentlich bräuchte man für eine echte Debatte ja auch sowas, eine, sagen wir mal, islamische Aufklärung, der Zweifel immanent sind und wo Zweifel auch zugelassen sind. Sehen Sie Anzeichen, dass es so etwas gibt?
Ich sehe Anzeichen eine Annäherung, auch in der islamischen, auch in der arabischen Welt zwischen Islam und Judentum. Am Ende des Buches führe ich aus als Beispiel diese Abraham-Akkords. Das sind so Abraham-Abkommen seit etwa 5 Jahren, die einige arabische Länder wie die Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko, Sudan abgeschlossen haben mit Israel. Da geht es nicht nur um das Politische, es geht nicht nur um das gegenseitige Anerkennen, es geht um viel mehr als nur das, sondern es geht um Grundsätzliches, wie können wir diese pro-jüdische bzw. diese versöhnlichen Stimmen etablieren, auch im Bildungssystem dieser Länder. Zum Beispiel die Arabischen Emiraten, die haben in den letzten Jahren diese ganzen Erzählungen über den Holocaust etabliert in ihrem Bildungssystem. Sie versuchen auch den Islam eben in einer aufgeklärten Variante so pro-jüdisch auch auszulegen. Natürlich gibt es auch hier viele Hürden und viele Verdachtsmomente, wo man hört, ja, was soll das? Das ist Verrat an den Nahostkonflikt oder an den Palästinensern oder an einem palästinensischen Staat. Also da vermengt sich wieder das Politische auch. Aber das sind so positive Entwicklungen, die wir in der arabischen Welt haben. Ich bleibe aber auch dabei, das, was Sie auch richtig anmerken, wir brauchen eine innerislamische Aufklärung. Das andere, und das ist die palästinensische Identität, muss neu definiert werden. Momentan palästinensisch sein definiert sich in Ab- und Ausgrenzung zum Staat Israel, zum Judentum, zum jüdischen Volk. Das heißt, in Feindschaft zum jüdischen Volk. Ein Palästinenser, wenn er gefragt wird, wer bist du, dann definiert er sich über diese feindschaftliche Haltung zum Judentum bzw. zum jüdischen Volk. Wir brauchen eine andere Erzählung, die versöhnlicher ist mit dem auch Staat Israel, auch aus palästinensischer Seite, mit dem jüdischen Volk. Und darüber hinaus müssen sich die Palästinenser positiv definieren. Was macht mich als Palästinenser aus? Nicht die Feindschaft zu Israel, nicht die negative Haltung dem Judentum oder jüdischen Menschen gegenüber, sondern Palästinenser sind überdurchschnittlich gebildet im Vergleich zu anderen arabischen Völkern. Die sind auch multireligiös, die sind nicht nur Muslime. Man vergisst ja, dass etwa 15% palästinensischen Volks auch Christen sind. Und vieles mehr. Also es gibt schon positive Ansätze, wo man sich positiv definieren kann in dieser Welt. Und das braucht aber eine kritische Haltung und vor allem eine versöhnliche Haltung mit viel Kompromissbereitschaft.
Herr Professor Korchide, wenn die Bedeutung des Nahostkonflikts so groß ist, dann wüsste ich, ob der Blick auf die jüdischen Wurzeln des Islam überhaupt helfen kann oder derzeit überhaupt helfen kann oder sogar auf absehbare Zeit helfen kann, den Nahostkonflikt zu entschärfen.
Es ist eine Riesenbaustelle. Man muss schon realistisch sein und sagen, ist es ja kein rein religiöser Konflikt und deshalb die religiöse Lösung ist nicht die große Lösung. Aber wir können und dürfen nicht passiv zuschauen und meinen, wir warten, bis die Politiker in dieser Welt irgendwie sich einigen. Politik ist immer Machtinteresse. Die Politik wird nie das Problem endgültig lösen. Da brauchen wir auch gerade in so einem Kontext und gerade in so einem Land wie Israel, Palästina, Jerusalem, der ein Land, das sehr hoch aufgeladen mit religiösen Symbolen, religiöser Sprache, religiösen Orten, da brauchen wir auch den Beitrag, den positiven, konstruktiven Beitrag der Religion. Und ich glaube schon, dass Religion hier Teil der Lösung sein kann. Das Politische, da können wir, da kann auch ich wenig Einfluss darauf nehmen, aber hoffentlich, wenn versöhnliche Menschen dann irgendwann im Laufe der Zeit auch selber in wichtigen Positionen, auch politischen Positionen kommen, dass sie entsprechend die Politik im Sinne dieser Versöhnung gestalten werden.
Vielen Dank, Herr Professor Korchide.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Im Gespräch mit Mohannad Korchide ging es um das Verhältnis des Islam zum Judentum. Der Professor für islamische Religionspädagogik und Leiter des Zentrums für islamische Theologie in Münster hat dazu gerade ein Buch vorgelegt. Es heißt »Ohne Judentum kein Islam – die verleugnete Quelle«. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.